An diesem herrlichen Sonntagmorgen, dem Tag des Herrn, wollen wir ihn preisen und ihn rühmen. Es ist schön, dass die Kinder beginnen. Wir erinnern uns auch immer, dass drüben jetzt der Kindergottesdienst beginnt und deshalb sollen sie zuerst ihre Lieder heute singen, damit sie hinüber können. Seit der alten Kirche hat dieser Sonntag den Namen Misericordias Domini, von der Barmherzigkeit des Herrn, und nach dem Evangelium, das dann verlesen wird, der Sonntag vom guten Hirten. Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Wie die Kinder das gerade im Lied gesungen haben, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen.
Thank you.
Wir wollen singen und miteinander jetzt doch schon dieses herrliche Sommerlied singen. Geh aus mein Herz und suche Freud. 503, die ersten vier Verse und dann den achten. 503, 1 bis 4 und 8. Großer Gott und Herr, du Schöpfer aller Dinge, wir nehmen das alles oft als natürlich, selbstverständlich, was du uns da schenkst in der ganzen wunderbaren Fülle und Schönheit unseres Lebens. Und dahinter steht deine Güte und deine Liebe. Du bereitest uns den Tisch auch an diesem Morgen. Und du suchst uns heute als der gute Hirte. Du gehst uns nach, wo wir uns verrannt haben, wo wir stecken geblieben sind, irgendwo im Gestrüpp und immer weiter wissen. Du willst uns führen und leiten zur Weide und zum frischen Wasser. Wir wollen dir einfach danken und dich auch um Verzeihung bitten, wo wir eigene Wege, böse Wege gegangen sind. Hilf uns doch, dass uns heute das ganz groß wird, wie du selbst dich ganz tief zu jedem von uns herunterbeugst und wie du deine Gemeinde sammelst, wie du allein der wahre Hirte und Leiter deiner Gemeinde bist. Und wir dürfen mit dir jetzt in der Stille weiterreden. Danke, Herr, dass du nicht zulässt, dass nur eins von deiner Herde verloren geht. Amen. Und wir singen jetzt nach diesem Liedheft Nummer 825. 825 im Liedheft. Herr, du gibst uns Hoffnung. Sonntag vom guten Hirten wollen wir miteinander den Psalm 23 beten. Viele können ihn auswendig, er steht in der Bibel, Seite 562 im Gesangbuch Nummer 711. Gesangbuch. Wir wollen miteinander sprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und nun wollen wir vom Lied Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut Nummer 326, die Verse 1 bis 5 singen. Ich will Ihnen dazu noch etwas sagen. Dieses Lied, das ich immer liebte, wurde mir noch wunderbarer als meine Frau und ich, wir der Lebensgeschichte dieses Johann Jakob Schütz nachgestiegen sind und ausgegraben haben. Das einzige Bild, das von ihm erhalten ist, hängt in einem Museum in Bad Homburg vor der Höhe. Er war in Frankfurt am Rhein, Main, ein sehr geachteter Justizrat. Steht in unseren Gesangbüchern immer nur drin, er hätte unsere Kirche verlassen. Da steht das böse Wort drin. Für viele ist das das Allerschlimmste, was man im Leben tun kann. Die schlimmste Sünde, wenn einer aus der Kirche austritt. Steht oft drin, er war ein Separatist. Stimmt nicht. Johann Jakob Schütz ist bis zum Schluss seines Lebens Mitglied der Kirche geblieben. Er war aber ein Mann der offenen Rede. Als Jurist hat er das Justizwesen seiner Zeit kritisiert. Er hat gesagt, da geht es doch bei vielen Anwälten nicht um den Namen der heiligen Gerechtigkeit. Da geht es um abstruse Konstruktionen, um Verdreherei, sogar um frevelhafte Aktionen. Er kann sein Leben nicht mehr in die Anwaltstätigkeit stellen. Ihm ging es um etwas Größeres. Man hat gesagt, man kann doch nicht für irdische Güter sein ganzes Leben einsetzen, wo es um ewige Dinge geht. Sein Großvater war der berühmte Kanzler Jakob André der Tübinger Universität. Und sein Onkel war der größte Kirchenreformator nach der Reformationszeit, Johann Valentin André, der die große neue Kirchenordnung herausgab, in Calw gewirkt hat, in dem Übel des Dreißigjährigen Krieges. Und Johann Jakob Schütz ist in Frankfurt Philipp Jakob Spener begegnet. Da hat ein brennendes Herz und sagte, das ist wichtig, dass die Christen zusammenkommen und sich sammeln. Der Druck wurde bald so groß, dass der Philipp Jakob Spener die Versammlungen aufgegeben hat und Schütz sagt, ich gebe nicht auf. In diesen Kreis ging dann auch Joachim Neander, der große Lobsänger, der nur 30 Jahre alt wurde und dann das Lied gedichtet hat, Lob den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und Schütz als Jurist hat vielen dem Gedanken nur herumgemacht, ist es nicht möglich, dass man Gemeinde Jesu unabhängig organisiert vom Staatswesen. Und deshalb hat er den William Penn eingeladen, der dann in Amerika das Pennsylvania gegründet hat. Das war ihm wichtig. Religionsfreiheit. Seine Kirche hat ihn zu Unrecht geächtet, als er ganz früh starb. Hat die Kirche nicht erlaubt, dass ein geistliches Wort an seinem Grab gesagt wird. Er wurde bei Nacht und Nebel beerdigt. Mancher Hund ist würdiger begraben worden als Johann Jakob Schütz. Und von seinen Freunden haben nur wenige den Mut gehabt, auch die Schande mit ihm zu tragen. Er, der bis zum Schluss seines Lebens ein so herrlicher Zeuge Jesu war. Und das, was William Penns Lebensmotto war, no cross, no crown. Wenn du nicht am Kreuz Jesu teilhast, kannst du auch nicht an seiner Krone teilhaben. Wir singen die Verse 1 bis 5 von diesem schönen Lied von Schütz sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, 326.
Thank you.
Jakob Spener, der anfangs Senior in Frankfurt war, hat gesagt, er hätte in seinem Leben so viel von Johann Jakob Schütz empfangen, wie wohl niemand aus dem Leben Speners. Aber der Grund des Hasses war sicher, dass Johann Jakob Schütz gesagt hat, unter Theologen gäbe es viele kleine Päpstlein und es seien viele auch keine Hirten, sondern nur Mietlinge, die das um des Gewerbes willen machen mit der Frömmigkeit. Und das war dann unverzeihlich. So, jetzt wollen wir das hören, was heute als Predigttext vorgesehen ist, aus dieser Reihe der Glaubenszeugen, Hebräer 11, Seite 279 in Ihren Bibeln, die Verse 23 bis 29, der Rückblick auf das Leben Moses. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als ein Adoptivsohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah auf die Belohnung. Das war auch beim Leben des Johann Jakob Schütz so, hat auf seinem Sterbebett noch gesagt, Herr, wenn ich daran denke, dass du die Welt richtest, werde ich getröstet. Ich brauche nicht für mein Recht streiten. Durch den Glauben verließ Mose Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Durch den Glauben hielt er das Passa und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeburten nicht anrühre. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und, jetzt hieß in der Bibel vor der Revision, und ersoffen. Michelangelo hat diese herrliche Kunstwerk geschaffen, das in Rom steht. Mose, so wie es die Kunst der Renaissance nur darstellen konnte. Ein herrlicher, athletischer Männerkörper. Ästhetisch schön, kräftig, stark, ausstrahlend. Alles, was man nur an Idealen sich denken kann, dieses Bild. Mose ist hineingelegt, Michelangelo, der große Künstler und Bildhauer. Die Bibel schildert uns Mose als einen verzagten und angefochtenen Mann, als einen schwachen Mann, der zusammenbricht unter der Last, die Gott ihm auflegt. Körperlich behindert, er kann schlecht sprechen. Ihm fehlen viele Gaben auch für sein Amt. Ausgesprochen schlecht im Organisieren. Sein Schwiegervater hat ihm da geholfen. Die Ältesten des Volkes kritisieren ihn. Er sei ein Versager. Er könne nichts. Und seine Führungsgaben seien sehr schlecht entwickelt. Das hat Michelangelo nicht darstellen können. Das Geheimnis des Mose liegt doch in seinem Glauben. Durch den Glauben ahnen Sie, was Sie durch den Glauben in Ihrem Leben erst bewegen könnten. Eine ganz arg schöne Formulierung des Glaubens habe ich einmal in Afrika gehört bei dem Festo Kivenchu, dem Bischof von Uganda, die ich immer wieder zitiere. Meine schwache, kleine, zitternde Hand ruht in der starken, festen Hand meines Herrn. Das Glauben. Meine schwache, kleine, zitternde Hand ruht in der Hand des starken Gottes, Glauben. Darum brauchen wir den Mose nicht verklären, nicht schöner machen, nicht vollkommener machen, als er ist. Der Hebräerbrief gebraucht eine andere Formulierung für den Glauben. Es ist das Problem aus dem ersten Vers des 11. Kapitels, was da steht, die feste Zuversicht, das ist ganz schwierig. Im Griechischen steht Hypostasis. Das heißt eigentlich ein Überführtwerden von der unsichtbaren Wirklichkeit. Glauben ist ein Überwältigtwerden von der unsichtbaren Wirklichkeit. Das ist auch eine schöne Formulierung von Glauben. Auf einmal begreifen, Gott kann aus meinem schwierigen, notvollen, angeschlagenen Leben was ganz Großes machen. Ich will ihm vertrauen, ich will mit ihm gehen. Und darum ist so wichtig, dass Glauben für uns nicht bloße Denkerei ist, da oben im Kopf, sondern eine Willenssache. Mein eigener Wille soll gebrochen werden, an dieser Stelle soll der Wille Jesu stehen. Ich will mich nicht mehr selber führen, du sollst als Hirte mich regieren. Ich lasse mich von Gott selber führen und seinem Wort. Ach, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Was würde in ihrem Leben geschehen, wenn sie sich so führen lassen? Wenn ich jetzt durch die Wälder gehe, da sieht man überall die Spuren des schrecklichen Sturms. Was das für eine verheerende Wirkung war dort in den Weihnachtstagen. Die riesen Bäume einfach umgeworfen wurden. Es geht mir immer so, wenn man erlebt, wie Menschen anfangen, Gott zu vertrauen. Auf einmal merkt man, da ist unsichtbar plötzlich so eine Wirkung da, wie beim Wind, der da die Segel eines Schiffes treibt mit Macht oder die großen Windräder treibt. Wenn Gottes Kraft, wenn der auferstandene Jesus Christus in unserem Leben in den Mittelpunkt steht, wenn er das Sagen hat, ungeteilt, was kann da geschehen? Ja, 5 Punkte. Dieser Glaube wurde Mose schon in Kindertagen ganz groß. Seine Geburt war ein Wunder. Seine Eltern hießen Amram und Jochebed. Und damals gab es ein schreckliches Gesetz, antisemitisch, vom Pharao, dass kein Junge, der geboren wird, leben dürfte. Amram und Jochebed scheren sich doch nicht um dieses Gebot, weil sie Leute waren. Glauben heißt, keine Kompromisse machen mit dem, was sonst in der Welt gelehrt wird. Glauben heißt, hundertprozentig, nicht 80%, hundertprozentig mit dem Wort Gottes gehorsam leben. Und da geht es um ganz konkrete Entscheidungen, wo man eben sagen muss, entweder oder. Und sie fürchteten nicht des Königs Gebot. Das war ja unbegreiflich, das war nicht auszudenken, was sie auf sich nahmen. Und übrigens auch die hebräischen Hebammen. Und sie leben diesen Weg konsequent. Mal kommen, was da wolle. Wir vertrauen unserem Gott. Und wenn wir untergehen. Vor Jahren begegnete ich einer Frau, die im Badischen drüben, nachdem die Kinder größer waren, wieder eine Arbeitsstelle gesucht hat als Krankenschwester und kam dann ins Klinikum. Und der Personalleiter sagte, ja, wir haben nur freie Plätze im Augenblick in der Station, wo die Abtreibungen gemacht werden. Sagt die dein? Dann arbeite ich nicht. Dann geht man nach Hause, ein bisschen niedergeschlagen. Ein wenig später ruft der Personalleiter an, Sie können, sobald Sie wollen, auf dem Kinderzimmer anfangen. Auf einmal war doch eine Stelle frei. Es löst sich in Ihrem Leben bestimmt nicht so schnell. Und es ist auch nicht wahr, dass die, die glauben, immer offene Türen finden. Das möchte ich Ihnen sagen. Damals, bei den Eltern Moses, war es gewiss nicht so glatt gegangen. Und deshalb ist es immer schwierig, ob man so Geschichten überhaupt erzählen soll oder ob sie ihren Kopf nur mehr verwirren. Der Daniel hat das einmal schön gesagt. Unser Gott kann mich wohl von den Löwen erretten. Und wenn er es nicht tut, soll er wissen, dass ich dennoch nicht eure Götzen anbete. Das heißt, ich gehe den Weg mit allen Konsequenzen. Und wenn Gott mich nicht herausholt aus diesem Schlamassel, dann will ich trotzdem ihm treu bleiben und ihm dienen. In früher Kindheit hat das Mose gemerkt, Glauben, nicht ewig und drei Tage über Glaubensfragen diskutieren, das nicht Glauben. Oder religiöse Überlegungen anstellen, sondern Glauben heißt, alles auf eine Karte setzen. Gott folgen durch dick und dünn, kompromisslos. Das hat Mose in seiner Jugend gelernt und das hat ihm dann geholfen, als er in heidnischer Umgebung aufgewachsen ist, als Adoptivsohn der Tochter Pharaos. Das war stärker, was in Kindertagen ihm mitgegeben wurde. Das zweite, Glaube ist gekennzeichnet durch mutige Entscheidungen. Ich bin nicht so ganz glücklich, wie die Evangelikalen manchmal über ihre Glaubensentscheidung reden, als ob das so im Hoppla-Hopp und dann plötzlich einmal für das Leben getan wäre. Sie wissen sehr wohl, dass in einem Glaubensleben sehr viel klare Entscheidungen und oft auch nochmal ganz klare Bekehrungen nötig sind. Und das Wort geht uns heute an. Die mutige Entscheidung, die Mose im Alter von 40 Jahren fällt, heißt, durch den Glauben wollte er nicht mehr als ein Adoptivsohn der Tochter Pharaos gelten. Sie müssen wissen, was das bedeutet hat. Er hatte am Hofe Pharaos Geld, Ehre, Macht, hat die besten Universitäten des Landes besucht. Eine Karriere stand ihm offen. Wahrscheinlich die höchsten Regierungsämter hätte er übernehmen können. Und Mose gibt alles auf. Warum? Lieber mit dem Volk Gottes Schmach leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde. Da ist das Sünde. Wenn man dieses Leben am Hofe Pharaos genießt, ach, Mose hätte gesagt, sind ja wenige Jahre. Was ist das? Ehre, Macht, Karriere? Zeitlicher Genuss der Sünde. Der Hebräerbrief sagt es uns deutlich. Mensch, pass doch auf. Heute Morgen ist keiner unter uns, bei dem das nicht eine ganz grausige Aktualität hätte. Dass wir alle vor Versuchungen stehen, vor Kreuzwegen, wo uns der Teufel aus der Nachfolge Jesu herausziehen will, durch ganz alberne und törichte Sünden. Versuchungen, wo meint, das wäre ich für mein Glück nötig, bräuchte ich. Mensch, lass doch. Jesus sagt, hack dir lieber die Hände ab, als dass du verloren gehst. Der Mose sagt, was soll ich das? Reichtum, Ehre, Karriere? Ich lebe doch lieber mit dem Sklavenvolk. Wissen Sie, dass der Teufel um die Christenheit ein ganz gefährliches Netz gezogen hat? Wir in unserer Wohlstandszeit. Wenn wir zurückdenken in schweren Jahren des Krieges, wie dort, das erzählen die Älteren ja immer noch, wie das lebendig war, die Gegenwart Gottes und sein Wort und die Lieder. Und heute vor lauter materiellen Dingen, vor lauter Geld, von dabei haben wir doch alle genug, was wir brauchen. Und in dieser ganzen Überfülle, Allendorf sagt in dem Lied, Herr, habe Acht auf mich, die Welt legt listiglich in solchen Dingen, die sie unschuldig nennt, weil sie sich selbst nicht kennt, viel Netz und Schlingen. Da werden wir oft festgehalten und kommen in Stolpern im Glaubensweg, an ganz kleinen Dingen, an Gelddingen, an Dingen mit der Lust, die wir nicht unter Kontrolle bringen, an bösen Dingen in unserem Leben, weil der Herr das will in der Nachfolge. Der Mose, im Glauben, siehst doch an, was sich lohnt. Lohnt sich's? Nein, es lohnt sich nie. Es lohnt sich nie, was die Welt aufbieten kann. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen nehme, doch Schaden an seiner Seele. Und deshalb wollen wir es ganz deutlich sagen. Wer Jesus nachfolgt, muss Schmach leiden, oft auch schwere Wege gehen, obwohl wir ja überwältigt werden von der Güte unserer Herren, denken Sie an diesen Frühlingsmorgen. Aber wir wollen es andere nicht verschweigen. Immer die Frage, ob wir es richtig in Balance hinkriegen. Ich weiß, das ist nicht leicht. Aber wir wollen nicht irgendjemand ködern mit falschen Versprechen. Es geht nicht um Triumph und um herrliches Leben, alle Tage herrlich und in Freuden, Es geht auch nicht darum, dass wir mit der Masse gehen, sondern dass ich im Glauben meinen Weg im Gehorsam gehe, mutige Entscheidungen fälle, damit ich nicht um eines kurzen zeitlichen Genusses der Sünde meine ewige Berufung verliere. Wissen Sie, dass es um den Punkt geht, um die Krone der Gerechtigkeit, dass ich meine Himmelsberufung nicht verliere. Lasst uns laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist, so geht es im 12. Kapitel. Lasst uns kämpfen, klar und eindeutig. Drittens, solcher Glaube lässt sich nicht einschüchtern. Er fürchte nicht des Königs Grimm, hieß im alten Luther. Das haben wir immer noch im Ohr, des Königs Zorn. Der Pharao wollte Mose töten, es ging wirklich um sein Leben. Als er nach 40 Jahren Viehhirtentätigkeit auf dem Sinai zurückkehrt, trifft er diesen ganzen Hass. Ich habe mich immer gefragt, wie Mose das plötzlich fertigbrachte nach seiner bewegten Lebensgeschichte. Er war ja einfach davongerannt, nachdem diese unbereinigte Mordgeschichte ja noch auf ihm lastete. Wie er den Mut hatte, dem Pharao ins Gesicht zu treten und ihm dann das 10-mal entgegenzuschleudern. Lass mein Volk ziehen, spricht der Herr. Kann man nur durch Glauben. Es gibt so viele matschige Persönlichkeiten, die haben keine klare Profilierung, keine Würde. Es ist besonders schlimm immer da, wo man sein Gewissen verkauft, um seines eigenen Vorteils willen. Unsere moderne Gesellschaft, das beklagen wir ja oft so, dass das alles so angepasst ist mit Lüge und Ungerechtigkeit und Korruption. Meine Frau und ich, wir haben vor 30 Jahren in Bulgarien Elsi und Simeon Popov kennengelernt, jene Methodistenpredigerin Schumann. Eine ganz kleine Schar, sie war eine Schweizerin, haben sie dort vor einer kleinen Gruppe gepredigt. Und er voller Freude und Eifer sagte, meine Universität, 6 Jahre im Straflager der Marxisten. Und da sagten die anderen immer, er hatte einen steifen Rücken vor den Herrschaften des Tages. Was eine schöne Formulierung immer gemeint. Er hatte einen steifen Rücken vor den Herrschaften des Tages, weil er seine Knie vor Gott beugte. Allein vor Gott, dem er nur verantwortlich war. Und dann ist er durchgegangen, auch durch die schweren Zeiten der Diktatur. Mit mir könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich feilsche nicht um mein Leben. Und als er starb, dann ging diese Saat auf in Schumann. Heute eine überfüllte Kirche. Wenn wir doch solche Persönlichkeiten werden würden aus Glauben, die nicht des Königs Grimm fürchten, sondern die feststehen und sagen, ganz gleich, ob ich gehasst werde, ob ich Nachteile ertragen muss, ich weiß doch, was sich lohnt. Ich kenne doch die Wahrheit und um der Wahrheit willen kann ich nicht schweigen. Das ist Glaubenssache. Das vierte, er beugt sich tief. Ja, da muss ich noch ein Wort sagen zu diesem merkwürdigen Anstreichen der Türpfosten mit dem Blut des Passahlammes. Ein Bibelausleger der Puritaner in England, eine uralte englische Auslegung, die ich sehr liebe, mit vielen Seiten zu diesem Abschnitt im Hebräerbrief, sagt, hat Mose überhaupt selbst gewusst, was er tat? Ich denke oft, wenn wir Abendmahl feiern, verstehen, dass die unsere Konfirmanden, verstehe ich sie überhaupt, was da geschieht? Und auf einmal sind wir in eine Gemeinschaft hineingenommen, wo ganz schlicht zum Ausdruck kommt, es ist alles Gnade. Der Glaube beugt sich ganz tief. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und gerade der große Glaube, der die ganze Welt aus den Angeln hebt, wie Mose, der weiß um seine eigene Hinfälligkeit und Schwäche vor Gott. Und ein Mose weiß um seine Sünde. Darum ist das mir so wichtig, dass das in keiner Bibelauslegung fehlt. Wir sind alle schwache, erlösungsbedürftige Leute und werden durch das Blut Jesu gerecht. Es war die Gemeinschaft des Volkes Israel, wie Gott das getan hat, bevor er die großen Wunder tat am Schilfmeer. Die Gemeinschaft derer, die durch seine unverdiente Gnade gerettet werden und das immer wieder rühmen müssen. Und das bleibt der Ruhm unseres Lebens, die aus der großen Trübsal kommen und ihre Kleider hell machen im Blut des Lammes. Er beugt sich tief, der wahre Glaube. Und er darf Siege erleben. Das ist das letzte, das fünfte. Er darf Siege erleben. Das ist eigentlich immer das Wichtigste. Was sieht man beim Glauben? Wollen wir gleich hören? Ach, wir erleben ganz große Gebetserhöhungen täglich. In der Gemeinde, im persönlichen Leben, in unseren Missionswerken. Und wir tragen auch das mit, wo Menschen jahrelang durch die trostlose Wüste ziehen, wie Mose. Wo die Sonne nur flimmert und wo man stöhnt und sagt, ich bin so durstig und habe kein Wasser. War alles im Leben Moses drin. Es war ein kühner Glaubensschritt, als er sagte, wir wollen ausziehen. Und der Hebräerbrief hat dieses so betont, weil er sagt, Christen, es ist im ganzen Hebräerbrief immer drin, wir sind im Aufbruch. Wir wollen uns nicht mit dieser untergehenden Welt vermählen. Das ist wichtig, dass Christen nicht einfach ihren Platz in der Welt haben. Wir sind ja alle mitten in der Welt im Einkaufen, Berufen und Geld verdienen und Sparkassen und im Internet und wo überall. Aber dass wir irgendwo wissen, wir sind das wandernde Gottesvolk, das der Ewigkeit zuwandert. So wie die Israeliten aus Ägypten ausgezogen sind, dort ist nicht mehr unsere Heimat. Wir wollen dort im künftigen Land zu Hause sein. Und auf diesem Weg, da kommt es zu sehr schweren Herausforderungen. Und in der Not, als plötzlich die Leute schreien, wir kommen um, die Ägypter kommen vor ihnen, war nur das Wasser und auf der Seite nur die Felsen, es war kein Ausweg, weil sie waren in der Sackgasse mittendrin. Was tut denn Mose? Er reckt den Stab aus. Ach, das ist gar nicht wichtig, der Stab. Ist auch nicht wichtig, manche meinen, das sei das Wichtigste, wie man betet, mit welcher Gebetshaltung und wie man bei Kranken die Hände auflegt oder ob man da steht oder sitzt oder... Wissen Sie, die Rituale, das hatten die Ägypter auch. Die hatten religiöse Zeremonien von Isis und Osiris und die hatten okkulte Praktiken und alles Mögliche. Mose hatte den Blick, und um den geht's, den Blick auf den lebendigen Herrn. Er sah er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. 2. Korinther 4, die wir nicht blicken auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Sichtbare vergeht. Und das war das Geheimnis Moses. Nicht der hochgerichtete Stab. Zeremonien sind nicht wichtig. Der Glaubensblick, das wollte ich Ihnen heute sagen, mit all dem, mit dem mutigen Schritt der Entscheidung, mit der Nachfolge, mit dem Loslaufen wie Mose, Siege erleben. Dachte immer wieder, das sind wohl die wüstesten Plätze der Welt, Sinai, Schilfmeer, wo Mose war. Selbst Ägypten kann sehr trostlos sein, wenn man von dem schmalen Streifen am Nil absieht. Sinai, eines der bizarrsten Gebirge unserer Welt. Und Gott hat seine Herrlichkeit dort offenbart, weil Mose durch den Glauben diesen Weg sich führen ließ. Jetzt dachte ich, was können Sie erst durch Glauben in Ihrer Bude erleben, mit Ihren schwierigen Kollegen, im Geschäft, in Ihren Ehenöten, in der trostlosen Wüste, durch die Sie gerade ziehen. Und da erschien die Herrlichkeit des Herrn. Glaubende sehen mehr als andere. Und Sie wissen es felsenfest. Glaube ist ein Überwältigtwerden von der unsichtbaren Wirklichkeit. Gehen Sie in Glauben. Da lädt der Hebräerbrief ein. Lasst uns laufen in diesem Kampf, der uns verordnet ist. Amen. Und nun singen wir von diesem schönen Sommerlied, Geh aus, mein Herz, und suche Freude. 326 noch die Verse 6 bis 9. Wie bitte? Ach so, sehr lobend, verzeihen Sie, so ist mein Kopf durcheinander. Beim Predigen, ja. sei Lob und Ehre dem höchsten Gut. Natürlich, das war es ja. Nein, 306 wurden von dem Schütz das noch fertig singen. Sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, der das in seinem Leben praktiziert hat. 6 bis 9. 326. Du, unser guter Hirte, du siehst so tief in unser Herz hinein und kennst uns, wo wir gebunden sind und oft im Glauben uns nicht losreißen können von Dingen, die uns nicht befriedigen können. Hilf uns zu mutigen Entscheidungen. Herr, du weißt auch, wo wir oft faule Kompromisse machen aus Feigheit und aus Angst, wo wir uns anpassen an ein verkehrtes Geschlecht um uns her, wo wir nur der Zeitmode nachleben und nicht deinem Wort. Wir bitten dich, dass du uns gebrauchst wie Mose, dass du aus unserem Leben deine Reichsgottesgeschichte machst, dass etwas geschieht, was du wirkst in einem schwachen Menschen. Und darum wollen wir dich jetzt bitten und uns neu dir zur Verfügung stellen, auch mit den Aufgaben, mit den Schwierigkeiten, in denen wir leben, auch mit den Verhältnissen, aus denen wir kommen. Wir wollen im Glauben uns von dir senden lassen und im Glauben gehorsam dir nachfolgen und deine Herrlichkeit erfahren. Und das erbitten wir, dass du dies auch tust in deiner Gemeinde, in deinem Volk, in allen Teilen der Welt. Wir danken dir, dass du heute deine Gemeinde sammelst und rufst und zusammenführst. Wir denken auch an die bedrängte Gemeinde, die verfolgte Gemeinde, die dein Wort nur im Widerspruch oder unter Androhung auch der Lebensgefahr weitersagen können. Gib doch, dass sie sich halten an dich, den man nicht sieht, als sähe man dich. Und dass sie fest werden und treu dir dienen. Mach auch uns zu so mutigen Zeugen in unserer Umgebung, aber auch bei den Verzagten und Entmutigten und Trauernden um uns her. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie noch einen Moment stehen. Die Gemeindebriefe sind gerichtet für die Helfer vom Gemeindedienst drüben im Clubzimmer. Ich bin dankbar, wenn Sie es in den nächsten 14 Tagen in die Häuser bringen können. Dann will ich darauf hinweisen, es steht in dem weißen Zettel, wo alle unsere Sachen drinstehen, am nächsten Sonntagabend die Abendmusik. Ja, Günther, der uns heute mit Anna Jaroschenko auch erfreut hat bei dem schönen Vorspiel. Ja, Günther mit der Trompete und da. Manches Gebotene der geistlichen Abendmusik um 19 Uhr legen hinten auch Zettel aus. Und dann will ich noch darauf hinweisen, die Jugendfreizeiten, Sommerlager in Pinos Reales, Spanien. Matthias Kümmel steht nachher da unten in der Pore und andere, auch glaube ich Gysi Siegle, jawohl, wegen dem Mädchenlager. Ist immer am besten, dann kann man gleich was fragen, wenn Sie informieren wollen. Jetzt gleich unter den Empore sind auch die Prospekte dann zu mitnehmen. Ist mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen, auch wenn Sie irgendwie Verwandte haben, Enkel oder was weiß ich, sprechen Sie doch nachher noch auf die Freizeit an. Das Opfer ist heute von der Kirchenleitung für die Ökumene und für die Pressearbeit der EKD bestimmt. Bestattet wurde Ruth Hecker, 71 Jahre, aus der Nagelstraße 1. Und wir hörten das Wort. Gelobt sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir wollen, dass dies der Herr auch bei uns wahr macht. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.